da habe ich gedacht, als Sonderpädagoge möchte ich nicht in der Rolle sein, alle immer daran zu erinnern, dass es doch wichtig ist, und kommt doch mal bitte und ich bin der Zusatztermin, sondern ich möchte gerne, dass alle verstehen und sehen, es bringt uns Handlungssicherheit, im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, wenn wir eine konkrete Planung machen, wenn wir eine richtige Planung machen. Wir profitieren davon, wenn wir uns mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, weil der Schüler, die Schülerin im Unterricht besser mitkommt, weil ich best eine größere Zufriedenheit habe als Schüler, als Lehrer, wenn ich richtig die Förderung richtig ansetze oder wirklich auch Erfolge sehen kann.
Willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz. Hier sprechen wir mit spannenden Lehrerinnen und Lehrern, mit Meinungsmachern aus der Bildungsbranche über ihre Herzensthemen. Unsere Gäste verraten ihre besonderen Tipps, Tools und Best Practices. Und das Beste daran, ihr könnt jede Menge für euch mitnehmen. Ich bin Judith und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Herzlich willkommen zur Marktplatz-Plauderei. Vor wenigen Wochen habe ich mit Raoul Krauthausen einen Podcast zum Thema Inklusion in der Schule aufgenommen. Und heute habe ich einen Lehrer eingeladen, der sich als Sonderpädagoge in seiner täglichen Praxis mit Inklusion beschäftigt. Und aus seiner Unterrichtspraxis heraus ist er auf die Idee gekommen, wie man die Förderplanung von SchülerInnen viel effektiver gestalten könnte. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, lieber Frido.
Hallo Judith.
Hi. Frido, wir starten mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8. Du darfst mir in einer Minute so viele Fragen wie möglich beantworten. Alles klar?
Alles klar.
Gut, super. Dann fackeln wir nicht lang, dann geht es jetzt los. Ich stelle unseren Timer. Dein Bundesland, Schulform und Fächer.
Berlin, ISS mit gymnasialer Oberstufe und Geschichte und Sport und Sonderpädagogik.
Natürlich. Zum Frühstück gab es heute.
Ah, ein Shake, so ein Smoothie. Ja.
Montags oder freitags?
Montags frei. Finde ich am besten.
Gute Antwort. Ich unterrichte am liebsten die Jahrgangsstufe.
7 und 8, aber Grundschule mag ich auch gerne. Aber 7 und 8 fand ich jetzt sehr toll.
Im Urlaub fahre ich gerne nach
Griechenland.
Das kommt auf jeden Fall mit in die Schule.
Also so viel, aber im Moment habe ich tatsächlich ganz vieles kumuliert auf meinem Handy und auf dem Rechner.
Okay, alles klar, alles dabei. Super, ja, das war's auch schon. Danke dir. Und jetzt, Frido, steigen wir mal direkt in unser Thema ein. Ich bin auch ehrlich gesagt schon ganz gespannt, weil ich das immer von außen alles beobachtet habe und jetzt aber mal im Detail die Geschichte gerne hören möchte. Also, erzähl mal, was genau hat dich bei deiner Arbeit in der Schule denn gestört, dass du irgendwann dachtest, boah, da muss ich jetzt was machen?
Ja, also ich habe ja das Interview mit Raoul auch gehört, und ich bin mit ihm da sehr eins. Also ich bin selber auch auf die Sophie-Scholl-Schule gegangen, sozusagen als Integrationsschule. Und für mich war klar, dass ich in die Integration gehen will, dass Inklusion sozusagen irgendwie so ein Schritt sein wird. Und es hat mich doch, also hat mich sehr gestört im Unterrichtsalltag, dass es alles nicht ganz so funktioniert. Und ich habe mich da sehr viele Jahre sehr abgestrampelt und habe immer das Gefühl gehabt, es kann ja nicht sein, dass es nur mit so viel mehr Aufwand geht, alle Schülerinnen und Schüler mitzunehmen, den Unterricht zu individualisieren, die Expertise, die Handlungssicherheit zu bekommen, auch als Berufseinsteiger schon. Das waren die großen Pain Points, die ich so gesehen habe. Also ich selbst bin auch weit über meine Grenzen hinausgegangen und irgendwann zusammengeklappt. Und ganz viel in meinem späteren Unterrichtsalltag habe ich dann einfach viele Lehrerinnen und Lehrer gesehen, die genauso ambitioniert gestartet sind und engagiert waren. Und ich dachte immer so, es ist doch schade, dass man dieses Engagement nicht auffängt und mitnimmt und sagt, daraus machen wir was, sondern dass man die Leute erstmal voll gegen die Wand fahren muss. Und das, bevor sie dann vielleicht resignieren oder sagen oder vernünftig genug sind, vorher schon zu sagen, warte mal, ich mache mal halblang. Ne? Und das ist, denke ich, das ist ein Dilemma, in dem wir sind in der Bildung. Das muss lösbar sein. Das ist das, was ich da mal gedacht habe.
Okay, und wie bist du dann darauf gekommen, weil du hast dir dann ja jetzt eine Sache mal rausgepickt, nämlich eben die Förderplanung deiner SchülerInnen, wo du gesagt hast, also so wie das bisher ist und läuft, ist es für mich nicht gut und da muss ich andere Wege gehen.
Richtig, genau. Also die Förderplanung ist oft eine Sache, sozusagen in der Schule, muss man sagen. Also die Förderplanung ist eine sehr sinnvolle Sache. Ja, also wir brauchen die Förderplanung, weil wir möchten uns austauschen über Schülerinnen und Schüler. Wir möchten wissen, auf welchem Stand der Schüler ist, damit wir dann die richtige Förderung ansetzen können. Und das ist wichtig, dass wir das aufschreiben, reflektieren, damit wir das nicht so aus dem Bauch heraus machen und jede Stunde irgendwie so ein bisschen anders gestalten. Außerdem haben wir Lehrerinnenwechsel. Ja, also wir müssen auch untereinander sozusagen Schülerinnen und Schüler übergeben. Und das ist wichtig, dass wir das auch schriftlich festhalten und dass wir da genau sind. Das Problem ist, der Aufwand dafür, der ist relativ groß und die Zeit wird nicht sozusagen mit angerechnet in unserem Stundendeputat. Und deswegen war für mich immer das Gefühl, okay, ich will, dass es ordentlich gemacht wird. Ich will, dass die Leute gerne zu Konferenzen kommen und darüber sprechen, wie man Schülerinnen und Schüler besser fördern kann. Und gleichzeitig habe ich auch genau verstanden, dass das nicht das Erste ist, worauf die Kolleginnen Lust drauf haben, ne? Weil sie halt viele andere Dinge zu tun haben. Da habe ich gedacht, als Sonderpädagoge möchte ich nicht in der Rolle sein, alle immer daran zu erinnern, dass es doch wichtig ist, und kommt doch mal bitte und ich bin der Zusatztermin, sondern ich möchte gerne, dass alle verstehen und sehen, es bringt uns Handlungssicherheit, im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, wenn wir eine konkrete Planung machen, wenn wir eine richtige Planung machen. Wir profitieren davon, wenn wir uns mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, weil der Schüler, die Schülerin im Unterricht besser mitkommt, weil ich best eine größere Zufriedenheit habe als Schüler, als Lehrer, wenn ich richtig die Förderung richtig ansetze oder wirklich auch Erfolge sehen kann. Und das müsste doch verpackt werden, habe ich gedacht, in ein Tool, in eine Möglichkeit, dass das geht. Und für mich war von Anfang an klar, vor 8 Jahren habe ich das erste Mal an meiner Schule damals sozusagen darüber referiert, dass ich dachte, wir müssen das irgendwie digitalisieren. Habe da sozusagen so ein Konzept für so eine Excel-Geschichte vorgelegt. Und die haben wir dann auch umgesetzt in meiner neuen Schule. Jetzt habe ich das dann vor 2 Jahren mal so gemacht. Wir haben das ein bisschen geübt. Und jetzt hatte ich halt das große Glück, halt das Sabbatjahr dafür nutzen zu können, das in eine webbasierte Applikation umzubauen, damit man das auch wirklich nutzen kann, gemeinsam, ne, also ortsunabhängig, nicht einen Stick weiterreichen muss, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich sozusagen auch darauf mich gut konzentrieren kann. Ja, das war die Grundidee.
Sag mal, und jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Also, es geht jetzt auch wirklich ja bei dieser Förderplanung auch nicht nur unbedingt um Kinder oder SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf, sondern oder doch. Also, wer für wen genau ist hier diese Förderplanung? Weil ich denke, eigentlich immer ist ja auch der Gedanke der Inklusion, dass man im Prinzip jeden Schüler genau im Blick halten sollte, ne? Nicht nur die, wo man irgendwie einen diagnostizierten Förderbedarf hat oder so.
Ganz genau. Also ich sage mal so, eine Schule ist angehalten, eine Förderplanung zu dokumentieren, wenn ich einen Verdacht habe, dass da vielleicht ein höherer Förderbedarf besteht. Und Hand aufs Herz, wir haben ganz viele Schülerinnen und Schüler, die haben einfach mal temporär eine schlechte Phase, denen geht es nicht gut, die haben vielleicht zu Hause Probleme, vielleicht mit dem Lehrer Probleme, irgendwie so. Da wäre es total super, wenn wir eine Förderplanung ansetzen würden. Tun wir aber nicht, wenn es ein großer bürokratischer Aufwand ist. Wenn wir Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf haben, dann machen wir das, wo wir das machen müssen. Und teilweise müssen wir leider feststellen, wird es an Schulen für die Akten gemacht. Ja, wir haben einen Plan, da wird ein Datum geändert oder wird was reingeschrieben, dann ist das in der Akte und fertig. Guckt sich keiner an. Das ist blöd. Ja, wir brauchen sozusagen eine Förderplanung und genauso wie du sagst, in der Inklusion eigentlich für jeden Schüler, für jede Schülerin, damit wir nachvollziehen können, ob wir die richtigen Wege gehen und vielleicht früh genug feststellen können, hey, da gibt es einen Punkt, an dem wir ansetzen sollten. Da sollten wir uns da mal genauer darüber Gedanken machen. Und dann wächst sich das gar nicht aus zu einem großen Problem, sondern das ist vielleicht nach ein paar Wochen wieder weg, ja, vielleicht nach einem halben Jahr wieder weg. Vielleicht begleiten wir das ein bisschen länger, ein bisschen genauer, und dann ist das auch wieder in Ordnung, ne? Das Das können wir nur feststellen, wenn wir uns darüber detailliert austauschen. Aber dieser Austausch, der muss leicht sein. Ne? Die Grundidee, mein erster Vortrag war dazu vor 8 Jahren, dass wir gesagt haben, wir wollen uns auf den Weg der Inklusion machen. Da habe ich gesagt, ja, da müssen wir eigentlich für jeden Schüler, für jede Schülerin eine Förderplanung machen. Und dann haben natürlich alle gesagt, so, wie bitte? 24 bis 30 Schüler in einer Klasse, kann ich mich doch nicht hinsetzen und eine Förderplanung für jeden Schüler machen. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr naiv, sehr ambitioniert und habe gedacht, so müssen wir aber. Gleichzeitig habe ich aber natürlich gesehen, dass das zeitlich einfach nicht möglich sein wird und wusste, wir müssen da irgendwie eine digitale Unterstützung finden. Das soll das im Prinzip sein. Ja, also wir müssen die Förderplanung, also also der Planungsprozess, ja, dass ich alle Kolleginnen und Kollegen mit einbeziehe in Beobachtungen, die gemacht werden können. Das ist digitalisierbar. Ne? Wir können sozusagen asynchron also einfach zu unterschiedlichen Zeiten Beobachtungen festhalten. Die können zusammenkommen und dann muss die Auswertung also ergeben, dass ich konkrete Hilfsangebote für meine Klasse bekomme, dass ich Handlungssicherheit bekomme. Und dann kann ich ja immer noch sagen: Warte mal, das möchte ich so nicht machen. Aber ich könnte mir vorstellen, von dem Punkt aus weiterzudenken in eine andere Richtung. Aber dieses, was oft überfordernd ist in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, ist dieses weiße Blatt Papier. Ja, mach doch mal was Sinnvolles. Ja, was ist denn was Sinnvolles? Ne? Und da können wir aus Best Practices aus anderen Schulen lernen. Wir können aus der Forschung lernen. Ja, da wird werden ja ganz innovative, ganz tolle Sachen gemacht. Und wenn wir das situations- und bedarfsgerecht an die Lehrerinnen und Lehrer bringen, die in dem Moment halt das Problem haben, dann ist die Chance sehr groß, dass ich das ausprobiere. Wenn ich zu einer Fortbildung gehe und mit der Gießkanne irgendwie was über den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erzählt bekomme, dann überlege ich mir in 2 Jahren, als ich diesen Schüler hatte, ach, jetzt würde ich gerne nochmal zu dieser Fortbildung gehen. Aber in der Situation, da brauche ich die Hilfe, da brauche ich das Angebot und dann kann ich mir überlegen, wie gehe ich damit um? Mache ich da was Eigenes draus? Benutze ich das genau so? Aber ich habe einen Punkt, von dem ich aus weiterdenken kann. Ne? Das ist der Punkt. Und natürlich, für jeden Schüler, für jede Schülerin, wenn das einfach genug ist, kann ich das einfach mal durchspielen. Ja? In der Situation, in der einfach mal ein Problem auftritt, denke ich mir, ist das jetzt temporär? Ist das jetzt allgemein? Was sagen denn die anderen Kolleginnen dazu? Dann verschicke ich einfach mal schnell, so ist die Idee der App, so ein Beobachtungsbogen, das ist so eine angeleitete Beobachtung. Und dann können die kurz ihr Statement da abgeben, das dauert so 10 Minuten. Und ich kriege das zurück und sie merken, oh, okay, das Problem herrscht wohl in meinem Unterricht. Gucke ich mal, wie ich darauf eingehe. Oder vielleicht gehe ich mal bei Kollegin XY hospitieren. Oder ich stelle fest, ja, cool, die anderen sehen das auch, wir können uns darum kümmern. Wir haben jetzt die und die Vorschläge, lass doch mal gemeinsam probieren. Aber wir müssen nicht jedes Mal eine große Konferenz einberufen, gucken, wann hat hier wer eine Freistunde, wann ist das vielleicht passend, wie kommuniziere ich das weiter, sondern ich kann das outsourcen sozusagen an diese App und kann dann ins konkrete Gespräch sehr informiert gehen. Ich kann sagen, ey, guck mal, du hast auch gerade das und das besprochen, sag doch mal, wie gehen wir da weiter vor?
Ja, also
Ja, und das.
lass uns nochmal da so genau erklären, wie man mit dieser App jetzt im Prinzip arbeitet. Also ich bin jetzt Lehrerin in einer Klasse und würde gerne ein paar Schüler oder so näher beobachten, sage ich jetzt mal so. Dann nutzt man deine App und wie du eben schon sagtest, man findet dort einen vorgefertigten Beobachtungsbogen mit gewissen Beobachtungsschwerpunkten und da klicke ich dann irgendwie an, ja, wie schätze ich das ein und kriege dann anschließend eine Auswertung oder wie funktioniert das?
Ja, im Prinzip genauso. Ne? Also in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, ich möchte mir meine Rückmeldung holen, kann ich selber so einen Beobachtungsbogen ausfüllen. Wir haben im Moment so Beobachtungsschwerpunkte für Sprache, Lernen und emotional-soziale Entwicklung drin, weil das so die Hauptschwerpunkte im gemeinsamen Unterricht sind. Aber wir wollen jetzt erweitern. Dafür suchen wir jetzt gerade Kooperationspartnerinnen aus Unis oder aus Schulen und Beratungsstellen auf die anderen Beobachtungsschwerpunkte. Und wenn ich jetzt also ein Problem in den Bereichen habe, dann habe ich die App und dann kann ich an meine Kolleginnen diese Beobachtungsbögen verschicken. Die müssen die App gar nicht haben. Also die kriegen halt sozusagen so einen Link zu so einem Beobachtungsbogen, der ist anonymisiert. Da muss ich halt zu der Kollegin gehen und sagen, guck mal, ich schicke dir jetzt mal zu dem und dem Schüler, zu der Schülerin einen Beobachtungsbogen. Und dann wäre das toll, wenn du mir da eine Rückmeldung gibst. Und dann gehen die da rein in die Mail, beantworten diesen Bogen und schicken mir das zurück. Kein anderer Kollege, wie gesagt, muss diese App erstmal haben. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich mache jetzt daraus mein Förderziel, was ich daraus formuliere, das da kriege ich auch Vorschläge für, kann ich mir was auswählen, ich kann das ein bisschen umformulieren, sodass es auf den Schüler passt. Dann kann ich jetzt auch zu diesem Förderziel, zu der Prozessbegleitung, kann ich die Kolleginnen einladen. Und die würden jetzt, also entweder sie haben die App schon, dann würden sie sozusagen das in der App bekommen, die Nachricht, oder sie kriegen sozusagen so eine Einladung zur App, da können sie sich dann kostenlos registrieren quasi und können dann dieses Förderziel einsehen und das auch kommentieren. Das ist ganz wichtig, ne? Also über den laufenden Unterricht hinweg, ne, kann ich dann sagen, ach ja, da ist mir das und das aufgefallen. Kann ich das kommentieren und die anderen sehen das und können dann sagen, ach Mensch, ja spannend, bei mir ist das eigentlich noch nie so gewesen oder stimmt, diese Situation, dieses Verhalten kenne ich ganz genau, so auch aus meinem Unterricht, ich gehe da so und so vor. Ne, und dann kommen wir relativ schnell, das ist die Idee dazu, dass dieser Förderplan nicht mehr für die Akten geschrieben ist, sondern dass es ein Arbeitspapier ist, auf dem ich, ja, mit dem ich arbeiten kann. Das Tolle ist, ich kann halt immer auch auf Ausdrucken gehen und kriege dann sozusagen so ein ganz normales Standard-Förderplan-Formular, in dem aber alles aufgelistet ist, was ich gemacht habe, was ich mir so vorgenommen habe, wann das Ziel vielleicht erreicht war. Und kann den Eltern das zum Beispiel im Elterngespräch vorlegen und kann sagen, guck mal, wir haben uns dieses Jahr das und das vorgenommen und so ist das gekommen, ohne dass ich nochmal mich hinsetzen muss vor dem Elterngespräch und alles detailliert aufschreiben muss,
Ja.
ne? Kann es sogar an Beispielen festmachen, ne?
Ja.
Das ist die Grundidee.
Ja, das ist super. Und ich finde auch, dass das so kooperativ ist, ne? Also, dass dann alle Kollegen zusammen daran arbeiten und das finde ich auch gut. Und sag mal, aber die Kinder selber oder die SchülerInnen sind da bisher jetzt noch nicht integriert, ne? Weil das wäre ja natürlich auch möglich, dass auch die ihr eigenes Feedback da rein passen, so von wegen, ja, wie gut habe ich jetzt gelernt oder sowas.
Das wäre total super und total wichtig. Wir sind ja jetzt am Anfang. Also diese Excel-Tabellen, die ich da mal gemacht habe, die waren schon ein bisschen ausgefeilter. Aber das, was wir jetzt gemacht haben, ist sozusagen so ein MVP. Ich lerne ja jetzt gerade ganz viel aus der
Startup,
Softwareentwicklung.
ja.
Genau.
Ja.
Also ein minimales Produkt sozusagen für den Anfang. Da sind ganz viele Dinge noch nicht mit drin. Also die Schülerkomponente wäre eine ganz wichtige Sache. Ich denke an eine Elternkomponente, ja. Also diese Satzbausteine, die da sind, diese lassen sich natürlich auch übersetzen. Also wir könnten Sprachbarrieren überwinden, wenn wir mit Elternhäusern kommunizieren können, ne? Also wir können auch, was sonst auch mal so ist, wenn ich jetzt anderen Bereich mit einbeziehen möchte, eine Beratungsstelle oder das Jugendamt, mit dem die Eltern sowieso schon in Kontakt sind, dann könnte ich zum Beispiel die Eltern auch bitten, eine Schweigepflichtentbindung mir freizugeben über die App vielleicht. Ja? Da sind wir noch am Gucken. Wir haben ganz versierte Rechtsberatung, die uns da sehr, sehr genau hilft, das alles einzuordnen und schulrechtlich und datenschutzkonform zu gestalten. Und jeder Schritt wird sozusagen genau überprüft. Deswegen müssen wir mal gucken. Also die Pläne sind ganz groß, aber wir müssen bei jedem Schritt natürlich gucken, okay, ist das umsetzbar im Rahmen des Schulrechts und des Datenschutzrechts? Und ja, ist die Antwort bei den meisten Fällen. Aber wir müssen dann immer sehr genau gucken, okay, wo liegen die Daten, wie werden die abgelegt, wer kann sozusagen einsehen in die App und so. Ne? Das sind alles sozusagen Punkte, da müssen wir jeden Schritt sehr genau abstimmen. Aber wir haben tolle Kooperationspartner da, genau, die uns da wirklich, wirklich super eng betreuen. Und das ist total klasse und macht total viel Spaß.
Also ich finde ja jetzt auch nochmal total spannend. Ich habe eben schon eingangs gesagt, ich habe den Prozess ja auch so ein bisschen beobachtet, wie sich die App so nach und nach entwickelt hat. Sie heißt übrigens Blind. Es gibt auch bei Frido auf dem Instagram-Account diesen Hashtag Splint Community. Das finde ich auch gut, dass du den direkt geprägt hast. Ich würde gerne nochmal mit dir über die Entwicklung dieser App sprechen, weil das hört sich jetzt alles so, ja, dann hatte ich da ein Sabbatjahr und dann habe ich das einfach irgendwie so gemacht. Nee, also lass uns noch mal loslaufen an dem Punkt. Du sagtest eben ja, ich habe dann an meiner Schule vor über 2 Jahren irgendwie angefangen, das mal so mit Excel-Tabellen oder sowas abzubilden. Aber wie war denn jetzt so der weitere Weg, bis du jetzt wirklich an diesem Punkt stehst, wo du sagst, ich habe eine App?
Ja, also es waren ziemlich viele Zufälle auch dabei und im Nachhinein vielleicht glückliche Umstände, obwohl das also sich in dem Moment nicht so anfühlte. Aber also ich habe ein Sabbatjahr angemeldet, weil es genau bei uns familiär meiner Tochter sehr schlecht ging und dann habe ich das Sabbatjahr angemeldet. Ich hatte parallel schon angefangen, diese Excel-Tabellen zu entwickeln. Und als es meiner Tochter dann wieder besser ging und es alles absehbar war, dass ich so zu Hause sein kann, aber das wahrscheinlich zu Hause eben gut trotzdem betreuen kann, wir haben uns dagegen entschieden, eine große Reise zu machen, habe ich gesagt, okay, dann könnte ich eigentlich auch mal gucken, ob ich diese Excel-Tabellen ausbaue in der Zeit und in so einer Nebentätigkeit und habe mir dann einen Freund gesucht, der Programmierer ist. Wir wussten, dass wir das zu zweit wahrscheinlich nicht stemmen können. Dann haben wir uns noch ein paar andere Leute gesucht, zwei Programmierer jetzt bei uns sozusagen im Team und eine Frau, die sich ganz toll um so Fördergeldgeschichten kümmert. Ja, dann haben wir gesagt, okay, wir gründen jetzt eine GmbH, damit wir das machen können. Vorher ging noch so die Frage, kann man das über die Schule machen, kann man das mit der Schule zusammen machen? Aber mir war ganz wichtig, dass es nicht ein Produkt ist, was unserer Schule sozusagen so ein Alleinstellungsmerkmal gibt, sondern dass es ein Produkt ist, was auch über die Schule hinaus vernetzt und irgendwie Mehrwert für die Bildung sozusagen bringt, für den Bildungssektor. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, machen wir das privat. Und ja, dann waren ganz viele, also es war sehr, sehr, sehr anstrengend. Ja, also Kooperationen aufzubauen. Wir brauchten ja versierte Partner. Wir brauchten als Server, Unternehmen sozusagen Leute, die sich damit auskennen, wie man Daten verarbeitet. Wir brauchten eine Rechtsberatung. Das wussten wir von Anfang an, dass wir einfach wissen, okay, wie bauen wir das, datenschutzkonform und schulrechtskonform. Genau, ich wusste, die Bedienung, die muss super leicht sein. Ne? Die Bedienung muss super leicht sein, weil wir haben so viele verschiedene Typen bei Lehrerinnen und Lehrern, die erfahren oder nicht erfahren mit digitalen Tools sind. Das muss super einfach sein. Und genau, und für alle Bereiche haben wir irgendwie durch Corona dann wahrscheinlich auch einfach offene Türen eingerannt. Ne? Alle haben plötzlich gemerkt, ja, da muss sich was ändern, ne? Und hier die Rechtsberatung, der ist selber Vater eines Kindes, was ein bisschen genau größere Herausforderungen hat. Die UX-Designer, die haben selber sozusagen bei einem Hackathon mitgemacht und sich da in dem Bereich sozusagen aus kennengelernt. Die Server sozusagen sind alte Bekannte von mir, die hier in Berlin aber eben so eine Serverfarm haben. Also es hat sich irgendwie alles zusammengetan und es war total toll. Und meine Aufgabe war es im Prinzip, das irgendwie zu koordinieren und zu gucken. Ne? Und das war ein ganz spannender Prozess. Aber ja, es war und bleibt es auch. Es bleibt ein ganz spannender Prozess.
Ja, genau. Wie zufrieden bist du denn aktuell mit diesem Ergebnis?
Sehr, also ich bin sehr zufrieden damit für den Stand, auf dem wir sind. Also wir haben jetzt diese. Wir haben die Splint-Community sozusagen aufgebaut. Man merkt auch schon, dass es so schnell ging, weil die GmbH heißt jetzt Inklusion Digital GmbH. Das ist ja eigentlich nur mein Instagram-Name gewesen, weil ja, wir hatten einfach keine Zeit, um so einen Namen zu kümmern. Und dann haben wir das halt so gemacht. Nee, also wir haben jetzt mehrere Testerinnen, Schulen, Schulträgerinnen, die interessiert sind, mit denen wir das zusammen machen. Und uns jetzt auf den Weg machen, das weiter und besser zu machen. Aber das Feedback, was wir bekommen, ist erstmal so, dass alle sagen, ja, genau, das brauche ich. Ich muss es kennenlernen, ich muss es wissen. Die Unis, mit denen wir jetzt sprechen, die sagen, ey, toll, endlich eine Möglichkeit, meinen Studentinnen die Möglichkeit zu geben, eine gute Förderplanung zu machen, die einfach läuft. Referendare, Seminarleiterinnen sagen, ja, endlich kann ich sozusagen in meinem Förderplanungsmodul sozusagen ein sinnvolles Hilfetool sozusagen an die Hand geben. Also die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Und es gibt natürlich einzelne Punkte, wo gesagt wird, ah, da brauche ich noch das und das, da müsste ich noch das hinzufügen. Und wir schreiben alles fleißig mit, priorisieren das und gucken, dass wir das jetzt sozusagen in so eine Liste der Weiterentwicklungen packen. Aber so, ich hatte Angst vor dem Launch in die Testphase und die Rückmeldungen sind aber so, dass ich da toll. Also genau so habe ich es mir erhofft.
Super, das hört sich auch total gut an. Sag mal, und was waren denn jetzt so rückblickend bisher betrachtet so deine größten Fallstricke, Learnings oder auch Erfolge?
Also, ich bin, glaube ich, sehr naiv daran gegangen. Ich habe gedacht, man müsste das jetzt einfach machen. Und vor allem, wenn man jetzt das Programmieren an die Hand gibt und sagt, so mach mal, dann werden die das halt programmieren. Ja, im Nachhinein weiß ich, dass es nicht so einfach ist. Man muss das sehr, sehr klein aufdröseln. Ganz, ganz viel hat damit mit der Perspektive zu tun, aus der ich komme. Und ich musste ganz viel, also weil ich bin der Lehrer, ich weiß, wie es geht. Und ich denke, irgendwie in meinem Weltbild habe ich, denke ich so, ja, es ist doch logisch. Ja, ist doch irgendwie logisch. Alles, was ich sage, ist doch logisch. Und es ist es eben nicht. Den Einblick sozusagen in den Schulalltag, den haben nicht viele Menschen, außer eben die Lehrer. Und ja, und das aufzudröseln, das so kleinschrittig zu kommunizieren, wie es kommuniziert werden musste, das war so das Schwerste, ne? Und wenn mir dann Programmierer gesagt haben, ja, schreibt doch mal ein paar User Stories auf, dann habe ich mir ein paar User Stories ausgedacht, ich habe mir Situationen ausgedacht, die für mich jetzt interessant sind. Die waren aber alle viel zu groß, da waren viel zu viele kleine Schritte drin, die ich nicht definiert habe. Und genau, das ist ein Prozess, der noch weiter läuft, ja, an dem ich noch weiter lerne, an dem ich immer noch nicht am Ende bin. Ja, und dann diese ganze Geschäftsführungsgeschichte, ne, GmbH anzumelden, genau, Steuerberatung, Aufbereitung von irgendwelchen Sachen, das so nebenbei laufen muss. Für mich ist ja das Produkt das Wichtige. Ich will ja nicht Geschäftsführer sein in dem Sinne, sondern aber auch das macht Spaß. Ja, also da merke ich auch, ja, Mensch, das sind alles Sachen, die sind lernbar. Am Anfang habe ich gedacht, ich hätte BWL studieren müssen. Aber jetzt merke ich, ich werde noch ein paar Jahre damit beschäftigt sein, zu lernen. Aber es ist alles lernbar und es ist machbar. Und ja, ich habe das große Glück, einfach sehr viele wohlwollende Menschen um mich herum zu haben, die mich dabei unterstützen.
Ja, jetzt hast du ja eben schon erwähnt, dass du eben auch dein Sabbatjahr dafür genutzt hast. Meinst du, dass du überhaupt diese App so entwickelt hättest, wenn du dieses Sabbatjahr nicht gehabt hättest?
Das wäre nicht möglich gewesen. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Vielleicht hätte ich habe es ja, diese Excel-Tabellen habe ich ja nebenbei gemacht, quasi am Abend. Und dann habe ich die auch noch, also die sind schon sehr ausgereift gewesen. Ich habe die dann auch überarbeiten lassen von jemandem, der wirklich einen Plan hat von Excel. Und mit ihm zusammen bin ich das zurückgegangen. Das war schon viel Arbeit. Aber das jetzt war nochmal, genau, also das war, ja, das ist einfach, das ist was anderes. Da muss man sich wirklich voll drauf, da darf man nicht nebenbei abgelenkt sein, sozusagen,
Ja.
denke ich. Und ja, aber das ist super. Also genau, ich freue mich sehr, sozusagen dann nächstes Jahr wieder sozusagen zumindest teilweise in den Schulbetrieb zurückzugehen und das sozusagen mitnehmen zu können. Das ist toll.
Ja, und wie machst du das jetzt? Das ist ein guter Punkt. Also entwickelst du dann quasi in deinem eigenen Unterrichtsalltag auch die App dann immer weiter? Also läuft das dann jetzt parallel ab nächstem Schuljahr?
Also es läuft parallel. Ich habe da eine Abordnung zu einer Beratungsstelle. Das läuft parallel. Werde ich das immer weiterentwickeln. Wir sind ja jetzt, also ich glaube, wir sind nicht an. Ich habe irgendwann auch mal gedacht, es wird irgendwann fertig sein, aber das wird sicherlich niemals fertig sein. Also das, was du angesprochen hast, Schülerkomponente, Elternkomponente. Also die Inhalte sozusagen, die sich immer weiterentwickeln sollen. Ne? Das sind Dinge, die werden immer weiterlaufen. Und genau, das ist einfach nur eine Frage der Organisation. Und da sind wir im Moment auf einem super guten Weg, da die Grundlage zu legen für. Also insofern, genau,
Genau,
es
und
läuft.
ihr seid ja auch gerne noch offen für Kooperationspartner, ne? Also du hast eben schon ein bisschen erwähnt, natürlich ist es total sinnvoll, dass Schulen, Schulträger euch unterstützen, weil je mehr Daten ja auch da fließen, desto besser wird ja auch, könnte ich mir vorstellen, auch nochmal die Qualität quasi dieser App in irgendeiner Form.
Ja, also es ist so, wir haben jetzt das Tolle ist, dass wir vor allem ganz verschiedene Schultypen und Schulträger haben mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen. Was wir im Moment nicht machen, also auch aus rechtlichen Gründen, ist, dass wir mit den Daten lernen, ne? Also
Okay.
wir sind Auftragsverarbeiter sozusagen. Das heißt, die Daten liegen verschlüsselt, zerstückelt bei uns auf dem Server und wir fassen die sozusagen nicht an, außer dass wir sie also technisch zurückspielen an die Leute, die es nutzen. Was wir aber lernen, ist, was sind die Bedürfnisse unserer
Okay.
Testerin. Also wir haben da so einen Feedback-Button und die sagen, ey, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt das oder ich möchte es so formuliert haben. Also und das ist das konkrete Feedback, was wir an dem wir lernen können und was wir jetzt auch brauchen. Also so Administrationsebenen, also ein Schulträger braucht einfach bestimmte Informationen über die individuelle Förderung, ohne dass die den Einblick in die konkrete Förderung sozusagen der einzelnen Schülerinnen und Schülern haben. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein, das auszuarbeiten. Was ist so ein Administrationsaccount? Was muss eine Schulleitung wissen? Wie können wir das sozusagen weiterspielen, so dass es alles eben datenschutz- und schulrechtskonform ist? Und wie können wir da auch Schulträgerinnen in der Verwaltung den Alltag erleichtern? Weil die sozusagen ja die Anforderungen, also die Nachfragen, die sie haben, auch nicht mehr zurückspielen müssen an die Schule, ne? Weil die dann wieder in Stress kommt und es zurückspielt an die Lehrer, sondern sie können es einfach nachsehen. Tagesaktuell können sie einfach reingehen und sagen, ah ja, okay, das ist ja spannend. Wir könnten mal gucken, ob wir an der Schule vielleicht noch mehr Sonderpädagogen brauchen oder ob wir vielleicht einfach mal gucken, ob wir da andere Expertise noch mit reinbringen von außen, wie wir Fortbildungsprogramme zum Beispiel organisieren. Das sind ja alles Informationen, die möchte ein Schulträger haben. Die sind wichtig für uns als Lehrerin im Alltag, dass ein Schulträger die hat. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir immer wieder in Stress kommen, um diese Informationen zu liefern, sondern das kann man sicherlich einfacher gestalten.
Ja, auf jeden Fall. Also, eigentlich wollte ich jetzt auch noch mit dir ein bisschen mehr über dein Sabbatical reden, ne? Aber ich glaube, das hatten wir ja auch immer mal vor. Ich glaube, da müssen wir noch mal eine extra Folge zu aufnehmen, weil ich glaube, daran sind auch immer ganz viele Leute interessiert und ich finde das ja auch großartig. Also, ich finde, besser kann man Sabbatical ja quasi gar nicht nutzen, als du es jetzt irgendwie gemacht hast. Aber das, ja, da sprechen wir noch mal an anderer Stelle drüber. Jetzt sag noch mal abschließend, Friedo, wenn ich habe jetzt zugehört hier die ganze Zeit und denke mir, Mensch, das interessiert mich ja nun wirklich. Ich würde diese App jetzt auch gerne nutzen, testen und da mal mit einsteigen. Können die jetzt einfach auf dich zugehen, dich anfragen? Kann ich diese App jetzt einfach im App Store runterladen und wie läuft das dann weiter?
Ja, genau. Also im Moment kann man die App auf unserer Webseite runterladen. Also man kann sie als Webs auf der Webseite nutzen. Das ist ja eine Web-App sozusagen. Also man kann sich einloggen auf der Webseite oder man kann sie sich runterladen auf sein Device, auf jedes Device. Nicht im App Store, nicht im Play Store. Im Moment nur mit Zugangscode. Den bekommt man aber von mir. Also entweder über die sozialen Netzwerke, Twitter, Instagram, Facebook oder auch gerne über die Webseite einfach anschreiben. Das ist auch kein Thema und dann kriegt ihr einen Code und könnt euch einloggen und dann ja, dann geht's los zum Testen. Also wenn ihr mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten wollt, dann geht es auch, dass man die einlädt über diese Förderziele. Also dann kann sozusagen die zu den Förderzielen hinzufügen und dann werden die quasi kriegen sie so einen Zugangscode und können die App mitprobieren sozusagen. Ne? Das ist möglich.
Okay, und
Genau.
dein Name bei Instagram ist ja Inklusion-Digital. Bei Twitter ist er.
Inklusion Digit 1
Okay, und wie heißt
und
die Website?
die Webseite heißt splint.schule. Genau, also genau, splint.schule. Und was noch wichtiger Punkt ist, dass in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, dafür wissen wir es ganz genau, da geht das nur als Schullizenz, machen wir aber auch gerne sozusagen, weil dann, also da ist es halt schwierig, weil die sozusagen personenbezogene Daten auf eigenen Geräten nicht verarbeiten dürfen. Aber wir sind gerade dabei, eben da diese Sicherheiten zu holen und wenn da irgendjemand irgendwas weiß, gerne Rückmeldung geben. Also wir haben ganz viel Recherche betrieben und es ist auch sozusagen alles vertraglich, da jetzt auf der Webseite sozusagen abzuhaken. Aber immer, wir sind immer gerne, wir sprechen jetzt auch mit den Datenschutzbeauftragten, da gehen wir jetzt auch drauf zu und aber wir sind da sehr gerne bereit, auch immer wieder Anpassungen zu machen und daraus zu lernen, genau.
Super, perfekt. Ja, Friedo, dann lass uns mal zum Ende noch zu unserer sogenannten Wünschebox kommen. Ich ahne, in welche Richtung das geht, aber ich stelle dir die Frage, wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
Also macht, also tut was dafür, Inklusion schaffbar zu machen. Im Moment ist es natürlich, ich denke, wir haben eine gute Idee und die könnte unterstützt werden, würden wir auch gerne annehmen. Aber ich denke, es geht vor allem darum, allgemein ja, sich dem Thema anzunehmen und zu sagen, ernst zu nehmen, dass Lehrerinnen und Lehrer bemüht sind und ernst zu nehmen, dass sie das wirklich umsetzen wollen und einfach die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das möglich ist. Und dann läuft das auch. Dann werden wir auch der Behindertenrechtskonvention gerecht und können das auch umsetzen.
Ja, super. Vielen Dank, Frido, für deinen Besuch hier in der Marktplatzplauderei. Es ist früher am Morgen und deswegen wünsche ich dir jetzt noch einen langen, schönen Tag, der vor uns beiden liegt. Ich schicke liebe Grüße nach Kreuzberg. Mach's gut.
Dankeschön, tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich persönlich finde Fridos Reise ja und auch seinen Unternehmergeist ja fast schon an der Stelle sehr cool und mutig. Und im Unterrichtsalltag sowas zu vermissen und dann selbst loszulaufen und etwas zu entwickeln, was man braucht, finde ich total toll. Und ich weiß, dass das viele von euch genauso machen. Und vielleicht braucht es dann mal ein Sabbatjahr, um das dann mal so richtig in ein Produkt zu gießen. Finde ich als Anregung total wertvoll. Ich verabschiede mich für heute von euch. Habt einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Tschüss!